Als Einleitung zu diesem Thema der Islam und der Okkultismus möchte ich sagen, dass ich kein Spezialist für okkultische Fragen bin wie ein Dr. Koch. Noch interessiert mich der Okkultismus. Allerdings im Umgang mit Moslems und mit der islamischen Kultur wird der Seelsorger, ob er will oder nicht, immer wieder und in zunehmendem Maße auf die inneren Bindungen der Moslems geführt. Und wenn er helfen will oder wenn er will, dass die Hilfe Christi sich durchsetzt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als dass er sich mit der Realität der unsichtbaren Mächte und Bindungen befasst. Damit es noch deutlicher wird, will ich ganz offen sagen, ich glaube nicht an Satan, sondern an Jesus Christus, denn Glaube heißt gebunden sein an das, was man glaubt. So akzeptiere ich voll die Aussagen der Bibel über die Begegnungen Christi mit den Geistern und Dämonen, glaube an die Gespräche Christi mit ihnen und an seinen Sieg. Das ist das, was wir zu verkündigen haben, dass Christus der Herr ist, dass Christus Befreiung schenkt, dass Christus Recht frei macht. Wenn wir zum Thema selber kommen, Islam und Okkultismus, so müssen wir bekennen, dass es im Islam genauso viel und jede Art von Okkultismus gibt, wie heute in Europa und in Deutschland. Wer kürzlich gelesen hat im Stern oder in anderen Zeitungen, musste feststellen, dass ein Drittel aller Deutschen an Hexen glauben und eine zunehmende Zahl von Frauen sich den Gesetzen der Druiden verschrieben hat, dass es möglich geworden ist, dass im Fernsehen in Deutschland eine Hexe auftreten durfte und demonstrieren durfte, wie sie arbeitet und die Aussage wagte, sie könne durch ihre schwarze Magie Menschen töten und niemand widersprach. Der muss begriffen haben, dass das Zeitalter der Entmythologisierung restlos zu Ende gegangen ist. Das Pendel, das einst in eine Entmythologisierung, in eine Leugnung des Unsichtbaren ausgeschlagen hat, ist in der Zwischenzeit in das andere Extrem gegangen, dass die Mehrheit der Menschen an eine unsichtbare Welt glaubt, versucht dorthin Verbindung aufzunehmen und in alle Arten des Okkultismus hineinrutscht. Nun, wir wollen nicht über den deutschen Okkultismus reden und auch nicht über die staatlich anerkannten Formen dieses Gewerbes, das etwa in Berlin schon zur Zeit Hitlers mehr beim Finanzamt eingetragene Wahrsager und Zeichendeuter hatte als Pastoren und Priester beider Konfessionen zusammen. Wir wissen gar nicht, was hier alles geschieht und wie viel Geld hier bewegt wird. Ich möchte vielmehr auf die Hintergründe dieses Okkultismus in Deutschland zu sprechen kommen, um damit zu zeigen, warum der Okkultismus in der arabischen Welt so stark sein muss. Thiele sagte einmal das bekannte Wort, wenn man Gott die Türe weist, kommen zu den Hintertüren die Geister herein, denn der Mensch kann ohne ein Gegenüber nicht leben. Das ist ein weises und wahres Wort. Der Mensch kann ohne Gott oder Geist nicht sein, weil er sich bedroht fühlt, schwach. Er braucht jemanden, der ihm hilft. Hat er keine Verbindung zum lebendigen Gott, sucht er sich die Verbindungen bei anderen Kräften. Genau das ist der Punkt, wo im Islam der Okkultismus einsetzt. Die Gotteserkenntnis des Islams gibt keine Geborgenheit des Menschen, denn er steht vor einem Gott, der tut, was er will. Den einen leitet er richtig und den anderen wirft er in die Hölle. Es ist ein unpersönlicher Gott. Der Mensch im Islam hat keine persönliche Beziehung zu Gott. Er kann nicht du und Vater zu ihm sagen. Er hat keinen Retter und keinen Vater und keinen Tröster und keinen Heiland. Deshalb ist er gezwungen, nach anderen Kräften, Mächten, Sicherungen und Hilfen zu suchen, sodass um dieser Lehre willen im Islam der Okkultismus allenthalben überall in hundert und tausend Formen zu finden ist und sichtbar wird. In Europa ist es, weil die Philosophie und Aufklärung dem Menschen die Mitte genommen hat. Im Islam ist es, weil der islamische Glaube keine Rettung bringt und keine Einwohnung Gottes und der Mensch leer bleibt. Immer wenn der Mensch leer bleibt, ist er verloren und hilflos und sucht Halt an Strohhalmen. Deshalb ist es verständlich, wenn im Islam der Okkultismus grassiert, speziell weil der Gottesglaube im Islam keine Sicherung, keine Versicherung, keine Geborgenheit schenkt. Welche Formen des Alltagsokkultismus sieht man im Islam auf der Straße und überall? Das ist zunächst der sogenannte böse Blick. Man findet an Autos hinten ein Auge drauf gemalt und einen Pfeil durchschießen. Das heißt, das böse Auge soll durchstochen werden. Der Neider, der das schöne Auto anguckt, soll nicht mehr die Kraft haben, das Auto zu einem Unfall umzuleiten. Speziell das Auge des Neiders soll entschärft werden. Kinder tragen kleine blaue Perlen zum Schutz vor dem bösen Auge. Frauen tragen Diamanten und andere Dinge, ursprünglich zur Ableitung des bösen Blickes, dass der Blick nicht schaden kann. Alle diese Schutzschmuckstücke haben einen tiefen Sinn, das Auge des Neiders oder das Auge des Begehrenden oder des Lüsternen zu binden. Der ganze Nahe Osten ist voll von solchen versteckten Amuletten. Man findet es selbst bei Christen allenthalben. Und wenn man es wegtun will, dann merkt man erst, wie sie daran hängen und nicht bereit sind, dieses blaue Ding da wegzutun. Die Geschichten über den bösen Blick und was der böse Blick tun kann, sind so unzählig, dass man eine ganze Stunde und einen ganzen Tag füllen könnte. Ich habe allerdings auch schon erfahren, dass wenn mir ein Mensch auffiel und ich ihn anschaute, etwa von der Seite oder von hinten, komischerweise im Nahen Osten der Mensch sich schnell rumdreht und rüberguckt, als ob er den Blick spürte. Die Menschen im Nahen Osten sind nicht so dickfällig wie wir, sie haben eine feinere Seele als der Europäer, der im Rationalismus gefangen ist und spüren den Blick mehr und wollen sich deshalb vor dem Blick des anderen und seinen sauberen oder unsauberen Absichten schützen. Deshalb ist also der Schutz vor dem bösen Blick allenthalben im Nahen Osten zu finden. Das andere ist das Mandil, das heißt das Lesen im Tuch, eine Form der Wahrsagerei. Wir wurden in unserer Schule einmal darauf hingeführt, eine Armbanduhr wurde geklaut. Die Mädchen mussten alle aus der Schule raus. Die Lehrerin sagte, ich unterrichte euch nicht mehr, bis die Uhr da ist. Nun, das ging einen Tag gut und das ging einen zweiten Tag gut. Dann standen alle Eltern und da und sagten, wenn wir dieses Urteil akzeptieren, akzeptieren wir den Verdacht, dass unsere Tochter auch eventuell gestohlen hätte. Unsere Tochter muss in die Schule, denn sie hat nicht gestohlen. Im Übrigen sagten die Eltern, das ist überhaupt kein Problem. Im Nachbardorf liest eine Frau das Mandil, geht zu ihr und die sagt ihr genau, wo die Uhr liegt und wer sie trägt. Kürzlich sind zwei Kühe geklaut worden und sie hat gesagt, die stehen in einem Stall 50 Kilometer weiter und dort standen sie tatsächlich. Die Wahrsagerei in jeder Form läuft im Nahen Osten als eine Selbstverständlichkeit im Alltag. Ich weiß Fälle, wo Mädchen entführt worden sind und die Frau ging zur Wahrsagerin und die Wahrsagerin hat ihr gesagt, wohin das Mädchen transportiert wurde, wer es transportiert hat, alles Mögliche, allen Klimbim können sie erfahren. Bei den berühmtesten Wahrsagerinnen in Beirut war es die Fatme, stehen Minister und Präsidenten, Direktoren und Generale Schlangen. Und eigenartigerweise wird der einfachste Mensch nicht hinten angestellt, sondern wie sie kommen, müssen sie Reihe stehen. Das ist das Gesetz in diesen Geistergruppen, dass keine Unterschiede gemacht werden, sodass man lange Schlangen von Persönlichkeiten sieht, die dort mit Hausfrauen und anderen um Rat suchen. Es gibt also eine Wahrsagerei, die als so selbstverständlich angesehen wird, dass selbst Christen dorthin gehen und fragen, ob sie dieses Mädchen heiraten sollen oder diesen jungen Mann, ob das eine glückliche Ehe gibt, und alle sind in einer Bindung drin. Oder, was dann besonders im Islam gehandhabt wird, sind die Schriften, nicht die Amulette zum Schutz, sondern die aktiven Schriften zur Beeinflussung. Ich habe einmal einen Scheich gefragt, was machst du denn da? Ja, ich schreibe einen Koranvers und befehle den in die Macht Allahs, dass der Kaufmann, der jetzt unterwegs ist, Erfolg hat. Dass der Liebhaber von einem Mädchen, der seine Zuneigung gewinnen will, das in ihr Bett schmuggelt und sie dadurch beeinflusst wird und ihm zugewandt wird. Dass der andere Kaufmann, der ein ähnliches Geschäft hat wie mein Klient, abgehalten wird von seinem Geschäft und ihm und seine Geschäftserfolge zusammengeschlagen werden. Es gibt also diese weise Magie, die den anderen beeinflusst, aber noch nicht töten will oder schädigen will, die zum Schutz oder zum Erfolg des Klienten führt. Liebe und Hass, Gewinnsucht und dergleichen treibt hier eine wilde Blüte. Sie finden sowas ohne Ende. Dass es dann die Schutzzeichen an den Häusern gibt, die als Lappalie abgetan werden, aber tun Sie es mal weg, dann ist die Hölle los. Sei es der Teig, der an die Türschwelle geklebt wird bei der Hochzeit, oder das Hufeisen oder sonst etwas. Wenn man sagt, tu es doch weg, wenn es keinen Wert hat. Nein, das kann man nicht wegtun. Dann merkt man, wie die Leute eine innere Bindung haben und an diesen Glauben gebunden sind. Genauso wie viele, die ans Holz klopfen und glauben, dass dadurch eine Bewahrung geschieht von zuhörenden Geistern. Besonders deutlich ist dann der Vogelflug, der beachtet wird. Wenn ein schwarzer Vogel auf ein Haus herunterstürzt im Sturzflug, wird angenommen, dass dort bald jemand stirbt. Oder wenn einer wegfliegt, dass einer das Haus verlässt. Es werden die Vögel und ihr Flug immer noch in vielen Häusern streng beachtet. Genauso die Einstellung der Sterne. Es gibt ganze Wissenschaften, die das betreiben. In Indien übrigens, in den besseren Hotels, finden Sie in jedem Hotel einen Hotelastrologe, der für den Tag Ihnen sagt, was auf Sie wartet und was nicht auf Sie wartet. Das wird geliefert wie eine Serviette. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die hier angeboten wird. Dann haben wir gestern schon gehört, dass es die Heiligengräber gibt, viel mehr als wir wissen. Und dort Dutzende von Frauen und Männern hinpilgern und bei gewissen Festen Hunderte. Und diese armen Frauen, die ihren Bauch an den Gräbern reiben, damit sie vielleicht Kinder kriegen. Das ist elend, was dort alles geschieht und was hier geglaubt und gelitten wird, weil der Gott im Islam keinen Trost gibt und keine Antwort gibt. In Indonesien gibt es dann besonders noch die Entmaterialisierung der Dinge. Ich flog dort im Flugzeug und habe in der Zeitung gelesen, wie ein französischer Reporter voller Entsetzen sagt, er ging zu einem dieser Volksfeste und die Leute aßen Nägel und aßen elektrische Birnen. Und man hat es ihm auch angeboten und gesagt, wenn du die isst, du wirst keine Schmerzen haben und keine Verletzung davor tragen. Und wer das glaubt, isst und das entmaterialisiert sich und wird zu einer dämonischen Macht. Das stand in der Tageszeitung, ein langer Artikel, und der hat fotografiert und gezeigt, wie er voller Entsetzen feststellen musste, dass es Dinge gibt, die es nicht gibt bei uns, aber doch gibt und in einem zunehmenden Maße wieder eingeführt wird. Darüber hinaus gibt es noch die schwarze Magie, wo ganz bewusst versucht wird, den anderen zu zerstören. Ich weiß, dass einer dieser Fürsten der schwarzen Magie in Beirut eines Tages eine Wut bekam über den Staat Israel und seine Schüler aufforderte, wir werden jetzt uns konzentrieren, um Israel zu zerstören. Und am anderen Morgen kam einer der Schüler entsetzt zu ihm und sagte, Meister, was ist mit dir passiert? Ich habe dich heute Nacht im Traum gebunden gesehen mit eisernen Ketten. Und ein anderer sagte einen ähnlichen Traum und der Meister sagte, das stimmt, mir wurde gesagt, habe du nichts zu schaffen mit Israel, das ist in unserer Macht. Sie versuchten Israel zu zerstören, sind aber an einer höheren Macht gescheitert, was noch keine Aussage über die Art dieser Macht macht. Ich weiß, dass die schwarze Magie auch im Koran geübt wird und im Islam, dass besonders aktive Missionare dieser Magie ausgesetzt werden, dass sie von Chitta und von Kuwait aus willentlich eingesetzt werden, sodass ich nur jedem Missionar sagen kann, gehe nicht in den Dienst, wenn du nicht dich völlig dem Blute Jesu Christi ausgeliefert hast. Du hast keinen Schutz außer das Blut Jesu Christi, aber das Blut Jesu Christi kann dich so total bewahren, dass der böse Feind keine Macht an dir findet. Entweder ganz oder gar nicht. Und hier ist der Punkt, du kannst so getrost durch alle diese Mächte hindurchgehen und ohne Sorge wie ein Kind im Rachen des Löwen sitzen, dass du sogar singen kannst, wie Luther sagt. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll ihr nicht gelingen. Und so weiter. Ich möchte also keine Angst machen mit diesen Sachen, vielmehr auf eine völlige Auslieferung auf Jesus hinweisen als den einzigen Schutz. Wenn das nicht geschieht, dann allerdings muss ich sagen, gibt es in Reichsgottes Arbeitern so entsetzliche Sünden und so entsetzliche Verkrampfungen und so entsetzliche Dinge, dass man gar nicht glaubt, dass dazu ein Mensch fähig ist. Von der Lüge bis zur sexuellen Verunreinigung, von Stolz und von alle möglichen Dinge, die man sich nur vorstellen kann, bis zu finanziellen Problemen. Nicht, dass das in ihnen wäre, sie werden einfach glattweg verführt, weil sie nicht bedingungslos sich Jesus ausgeliefert haben. Manche werden auf den Boden geworfen und umgeworfen und wissen nicht, wie das kommt oder kriegen die Fallsucht oder in Autounfälle verwickelt. Ausgezeichnete Leute, es geht immer um die Frage, Jesus ganz und nichts mehr vom Ich. Und bloß noch Jesus. Und dann erfährt man eine Gnade, die höher ist als alle Vernunft. Wie sehr diese Dinge ins Leben hineinwirken und die Seelsorge, habe ich einmal in Beirut gesehen. Ich fuhr mit dem Auto an der amerikanischen Universität vorbei und kurz darauf kommt eine Polizeistation. Ich sah eine Riesenmenge Leute um die Polizeistation. Ich konnte gar nicht schnell fahren, musste geschwind stoppen und dann sehe ich plötzlich, Moment mal, da ist ja mein Bruder drin, unser Mitarbeiter, unser arabischer Evangelist, um den geht's ja. Ich parke auf der Seite, wo man nicht parken sollte und raus und rein und dränge mich vor und sage, was ist mit dem Mann los? Ja, der ist verklagt worden, er hätte einem Syrer einen Kuchen gegeben, der verhext ist. Und jetzt kann der Syrer bereits im dritten, vierten Tag in der Nacht nicht mehr schlafen. Der wollte ihn totschlagen, wenn er nicht sofort den Bann von dem gegessenen Kuchen lösen würde, dass er wieder schlafen könne. Und das hat einen Volksauflauf gegeben. Ich stellte mich dann vor meinen Bruder und sagte, ich garantiere, dass der keinen Bann ausgesprochen hat, dass er keine magischen Kräfte einsetzt. Ich kenne ihn und gebe ihm Leumund. Er wurde dann auch auf Kaution, also sprich auf die Garantie hin, freigestellt und der andere eingesperrt, denn der wollte ihn zerreißen und als er dann in Gewahrsam war, hat er beinahe die Stäbe des Gitters in dem er war verbogen, der tobte wie ein Wilder, der wollte unseren Bruder, den gesegneten Evangelisten, zerreißen, im vollen Sinne des Wortes, der Herr hat ihn bewahrt. Ich wollte nur sagen, die Begegnung mit dem Okkultismus im Nahen Osten ist normal, genauso wie hier. Speziell der Bericht unseres Bruders, der von Kenia uns sagte, wie der eine anfing zu zittern, als er ihn töten wollte und nicht ihn töten konnte, weil unser Bruder in Christus war. Das ist einer der Hinweise, die ich selber auch schon mehrere Mal erlebt hatte, wo einer mit dem Revolver auf einem zielt und abdrücken will und nicht kann, weil man in Christus geborgen ist. Es gibt eine Macht in Christus, die ist höher als alle Vernunft. Nur keine Sorge vor den Angriffen Satans haben, solange man in Christus bleibt. Das ist nur die Beschreibung der Oberfläche. Wohlgemerkt, das ist nicht der Inhalt des Vortrages. Zu dem kommen wir jetzt. Wo finden wir Spuren des Okkultismus im Koran? Wir nehmen dazu die Sure 113, Vers 1 bis 5, die Sure 114, Vers 1 bis 6, die Sure 72, 1 bis 15 und die Sure 46, 29 bis 32. Wir können diese Suren nicht in aller Länge auslegen, aber wir wollen sie lesen und einige Hinweise geben. Sprich, ich nehme meine Zuflucht zu dem Herrn des Frühlichts von dem Bösen aus dem, was er geschaffen hat. Hier ist ein Fehler. Es muss heißen, aus dem Bösen von dem, was er geschaffen hat. Von dem Bösen der hereinbrechenden Finsternis, von dem Bösen der Knotenbläserinnen, Zauberinnen, von dem Bösen des Neiders, wenn er neidet. Diese Sure zeigt uns, wie Mohammed Angst hatte. Mohammed lebte in einer ständigen Angst, weil er viele Menschen getötet hatte, sei es im Krieg oder sei es im Meuchelmord oder sei es in der Beseitigung der Feinde. Wer Menschen tötet, dem gehen die Geister der Getöteten bisweilen nach. Mohammed muss etwas erfahren haben von dem, was es heißt, dass es etwas Böses gibt, das Gott geschaffen hat, dass es etwas Böses gibt in der hereinbrechenden Nacht. Er hatte Angst vor der Nacht, dass es etwas Böses gibt von den Knotenbläserinnen, die Knoten machten und auf die Knoten spuckten, um dadurch diese Menschen in die Finsternis hineinzubinden, von dem Bösen des Neiders, wenn er neidet. Diese Angst wird also im Koran bestätigt und als Befehl Allahs dargestellt. Wie anders Jesus, der sagte, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Mohammed hatte keinen Frieden zu geben, keinen Trost. Er hatte Angst. Er war innerlich, persönlich zerrissen. Wer diese Texte einmal auf sich wirken lässt, wird merken, hier ist ein Mensch in der letzten Verzweiflung, in der existenziellen Grundangst seiner Seele, vor der Nacht, vor der Schöpfung, vor den Zauberern, vor dem Neid, vor allem. Er sieht sich von allen Seiten her angegriffen. Besonders die letzte Sure, mit der schließt der ganze Koran ab, die Sure 114 sagt das auch. Im Namen Allahs, des barmherzigen Erbarmers, ich nehme Zuflucht zu dem Herrn der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen von dem Bösen, das von dem zurückweichenden Einflüsterer ausgeht, der seine Verführungen in die Herzen der Menschen einflüstert und von den Dschinn und den Menschen. Hier werden drei Quellen der Angst dargestellt. Der Mensch, Satan und die Geister oder Dämonen. Mohammed hat mit allen dreien gerechnet und hat Zuflucht gesucht zu dem, der die Menschen geschaffen hatte, dass er ihn vor den Menschen bewahre, hat Zuflucht gesucht vor Satan, der ihm einflüsterte. Er hat etwas von Stimmen gehört und war sich nicht im Klaren, was war wahr und was war nicht wahr. Und er hat an die Dämonen und Geister geglaubt, hatte Begegnungen mit ihnen und wusste deshalb, was für Möglichkeiten darin verborgen waren. Und damit hört der Koran auf. Kein Wort des Friedens und des Trostes, sondern bloß noch Flucht. Flucht zu einem Gott, der in Wirklichkeit keinen Trost und keine Hilfe gibt. Wer das einmal bloß spürt, nicht jetzt theologisch da überlegt, der hat Mitleid. Mitleid mit dem armen Mohammed. Der war geplagt und gebeutelt. Da war nichts mehr da, bloß noch im Grund genommen Verzweiflung und Angst. Aus einer realen Erfahrung, aus einem Spüren heraus, dass es einen Teufel gibt, der hinter ihm her war, und Dämonen, die versuchten, den Herr über ihm zu werden, und dass Menschen besessen und getrieben waren und in den Händen der Mächte waren. Wir kommen nun zu der eigentlichen Sure al-Jinn 72, 1 bis 15. Sie wurde vermutlich Mohammed mitgeteilt, als er von den Bewohnern in Taif bei seiner Zufluchtsuche von Mekka weg nach Taif abgelehnt worden war. Er floh in die Wüste und im Folgenden sehen Sie, was er meinte, gehört zu haben. Ich weiß, diese Sure wird von vielen belächelt. Ich weiß, diese Sure wird von vielen als Nonsens abgelehnt. Und vor allem werden die Dschinn als Kobolde deklariert, als gute, freundliche Geister. Ich möchte Ihnen zeigen, was das für eine Sorte von Geistern ist. Im Übrigen, die Amerikaner trinken es. Gin ist das arabische Wort in der amerikanischen Sprache für das Getränk, das sie zu sich nehmen. Ich lese. Sprich, sagt Allah zu Mohammed, sprich, mir ist geoffenbart, diktiert worden, dass eine Anzahl von Geistern, Dschinn, Dämonen, Gnomen, Kobolde, könnte man übersetzen, bei der Rezitation des Korans zugehört, gelauscht haben. Da sagten sie, und jetzt haben wir im Koran eine Rede der Dämonen, der Dschinn. Wahrlich, wir haben eine wunderbare Rezitation gehört. Er, der Koran, leider zur Reife, auf den rechten Weg in Vernunft und Betragen. Da glaubten wir an ihn, die Dämonen, und werden nie unserem Herrn auch nur einen Teilhaber an seiner Göttlichkeit zur Seite stellen. Wahrlich, der Hocherhabene, unser Herr, hat sich keine Genossin, Beischläferin und keinen geborenen Sohn zugelegt. Wirklich, wie gewöhnlich, hat unser unverschämter Tor, der Teufel, gegen Allah etwas Maßloses gesagt. Und wir hatten gemeint, dass Menschen und Dämonen nie eine Lüge gegen Allah sagen würden. Und dass es unter den Menschen Männer geben würde, die ihre Zuflucht zu Männern aus den Dämonen nehmen würden. Wahrlich, sie haben ihren überheblichen Leichtsinn vermehrt. Und dass sie annahmen, so wie ihr angenommen habt, dass Allah niemals jemanden senden würde. Und wir haben den Himmel berührt. Da fanden wir ihn voller strenger Wächter und Sternschnuppen, verdächtige, zweifelhafte Irrtümer. Und wahrlich, wir hatten uns wie gewöhnlich ihm gegenüber auf Plätze gesetzt, um ihnen zuzuhören. Wer aber jetzt zuhört, findet für sich eine Sternschnuppe auf der Lauer, die ihn verjagen soll. Wir waren uns nicht bewusst, ob für diejenigen, die auf Erden sind, Böses bestimmt war oder ob ihr Herr vorhatte, sie recht zu leiten. Wahrlich, unter uns gibt es etliche, die von den Guten sind und andere, die dies nicht sind. Wir waren schon immer in die verschiedensten Richtungen geteilt. Und wir meinten, wir könnten Allah und seinen Plan auf der Erde nie schwächen und ihm nie entfliehen, ihn nie durch Flucht schwächen. Wahrlich, als wir die Botschaft von der Leitung hörten, glaubten wir an sie. Wer an seinen Herrn glaubt, fürchtet nichts Niedriges und keinen überheblichen Leichtsinn. Wahrlich, einige von uns sind Muslims, Allah Ausgelieferte, und einige von uns sind Ungerechte, Ratenzahler steht dort. Deshalb, wer Muslim geworden ist, der ist zur Vernunft gekommen, aber die Ungerechten, die sind das Brennholz der Hölle. Eine zweite Sure, die die gleiche Sache behandelt, steht in 46, 29 bis 32. Als wir dir eine Schar Dschinn, Geister, Dämonen, zuwandten, die einer Koranlesung zuhörten, da sie sich dazu einstellten, sagten sie, seid still. Als dann die Vorlesung beendet war, kehrten sie zu ihrem Volk als Warnende zurück. Sie sagten, zweite Dämonenrede, unser Volk, wir haben die Rezitation eines Buches gehört, das nach Mose herabgesandt worden ist und bestätigt, was er in den Händen hatte. Es leitet zum Recht und auf den rechten Weg. O unser Volk, antwortet dem Rufe Gottes und glaubt an ihn. Es ist nicht klar, ob gemeint ist an Allah oder den Rufe. Dann vergibt er euch von euren Sünden, etwas von euren Sünden und beschützt euch vor schmerzhafter Pein. Wer dem Rufe Allahs nicht antwortet, der hat keinen Retter auf Erden und findet außer ihm keinen Helfer. Jene befinden sich im offensichtlichen Irrtum. Der Koran nimmt also in Anspruch, dass es sich hier um zwei Reden der Dämonen, der Dschinn, der Geister handelt. Wir wollen uns das etwas zu Gemüte führen. In Vers 1 von Sure 72 lesen wir, wahrlich, wir haben eine wunderbare Rezitation gehört. Geister haben die Fähigkeit zu hören, hören zu und haben die Fähigkeit zu unterscheiden nach dem Koran, dass sie sagen können, ob das eine gute oder eine schlechte Rezitation sei. Sie bekennen, dieser Koran leitet zur Reife, sowohl im Blick auf die Vernunft als auch im Betragen. Es geht um Dogmatik und um Ethik. Da glaubten wir an ihn, das heißt, die Dämonen, die Geister haben den Koran adoptiert, verstanden und akzeptiert und sich an ihn gebunden. Und nun kommt der Punkt. Und wir werden nie unserem Herrn auch nur einen Teilhaber zur Seite stellen. Manche Gutwilligen sagen, ja, damit meint er keine Götzen und keine Dämonen und keine Standbilder. Das bedeutet noch nicht Christus oder den Heiligen Geist. Aber der nächste Vers straft bereits diese Idee Lügen, denn hier zeigt sich, dass die Dämonenrede sich zentral und eindeutig gegen Jesus wendet. Denn hier heißt es wahrlich, der Hocherhabene, unser Herr, hat sich keine Genossin bei Schläferin und keinen geborenen Sohn zugelegt. Das Wort Sohn wird ausschließlich nur für Christus im Koran verwandt, sodass es heißt, die Dämonen bekennen, dass Gott keinen Sohn hat. Und das ist nach dem 1. Johannesbrief Kapitel 2 und Kapitel 4 das Zeichen des Antichristen. Wir müssen das noch einmal genau dort nachlesen, damit Sie erkennen, wie die Bibel die Ablehnung der Vaterschaft und der Sohnschaft behandelt. Hier erkennen Sie, dass die Dschinn in Wirklichkeit keine Guten waren, sondern sich nur gut nennen, keine Kobolde waren, sondern antichristliche Geister, die aussagen und bekennen, dass Gott kein Vater ist und keinen Sohn hat. Sie bezeichnen die Aussage, dass Gott der Vater ist und einen Sohn hat, als eine Lüge Satans, Vers 4, der ein unverschämter Tor sei und etwas Maßloses gegen Allah gesagt habe. Es geht dabei ausschließlich und nur um die Inkarnation des Wortes Gottes in die Geburt Jesu Christi, die mit Vehemenz von den Dämonen abgelehnt wird und als Lüge des Teufels bezeichnet wird, der als unverschämter Tor etwas Maßloses gegen Allah gesagt hätte, eine Blasphemie. Die Geburt Christi und seine Gottessohnschaft wird also von den Dschinn als Blasphemie dargestellt. Und wir hatten gemeint, so sagen sie, dass Menschen und Dämonen nie eine Lüge gegen Allah sagen würden, dass der Satan kein Lügner wäre. Hier wird Satan und seine Nachfolger gerechtfertigt, während Christus sagt, er ist der Vater der Lüge und der Vater der Lügner. Und dass es unter den Menschen Männer geben würde, die ihre Zuflucht zu Männern aus den Dämonen nehmen würde. Das ist nun ein eigenartiger Satz. Sie haben nie geglaubt, dass es Menschen geben würde, die bei den Geistern Kontakt aufnehmen, wie Mohammed selber, der dort ihnen begegnet ist und ihnen predigte, und wie es allenthalben und überall geschieht. Da schütteln sogar die Dämonen den Kopf. Das haben wir nicht für möglich gehalten, dass ein Mensch so dumm ist und mit Geistern die Verbindung aufnimmt. Und dann kommt es gleich wieder, und dass sie annahmen, die Menschen, so wie ihr angenommen habt, dass Allah niemals jemanden senden würde. Er meint damit Mohammed. Im Übrigen steht im Koran mehrere Male, dass die Führer der Juden als Teufel angesehen werden. Und wenn Khomeini heute sagt, die Amerikaner und die Russen und alle Nicht-Muslimen sind Teufel, so geht das darauf zurück, dass einmal geschrieben steht, und wenn sie nicht mehr weiter argumentieren können, gehen sie zurück zu ihren Teufeln und holen Rat, und dann kommen sie wieder und widerstehen mir. Diese beiden Verse sagen, es gibt Menschen, die dem Koran widerstehen, sie müssen dämonisch beeinflusst sein von Teufeln, deshalb glauben sie nicht, dass Allah Mohammed gesandt hat. Wer den Koran nicht akzeptiert, ist vom Islam her gesehen dämonisch inspiriert, missleitet und gehört zu denen, die mit jenen Männern die Verbindung aufnahmen, die selbst mit Dämonen in Gedanken sind. Und nun kommt in Vers 8 ein ganz eigenartiges Bekenntnis. Ich möchte beinahe sagen, ein wahres, leidvolles, dämonisches Bekenntnis. Und wir haben den Himmel von außen berührt. Wir haben versucht, in den Himmel hineinzukommen, aber da fahnden wir ihn voller strenger Wächter. Wir kamen nicht hinein. Und damit ist deutlich, dass es sich hier um keine Engel handelt und um keine Geister Gottes, sondern um Geister, die nicht rein konnten, die außerhalb bleiben mussten. Hier steht es, man braucht das bloß lesen. Wir haben den Himmel berührt, wir wollten ran, wir wollten rein, aber wir fanden ihn voller strenger Wächter und Sternschnuppen. Sternschnuppen werden als Geister angesehen, die als Pfeile Gottes losgeschossen werden auf Angreifer gegen den Himmel. Nun Vers 9, und wahrlich, uns blieb nichts anderes übrig, als nur außerhalb des Himmels uns auf einen Lauschplatz zu setzen, um den Wächtern zuzuhören, was sie einander zuriefen. Wir wollten also die Geheimnisse des Himmels erfahren, weil wir keine Kenntnisse über diese Geheimnisse hatten. Wer aber jetzt zuhört, nachdem die Sendung Mohammeds gekommen ist, für den liegt sicher eine Sternschnuppe, also ein Abwehrgeist auf der Lauer. Wir waren uns nicht bewusst, ob für diejenigen, die auf Erden sind, Böses bestimmt war oder ob ihr Herr vorhatte, sie recht zu leiden. Hier sagen die Geister, wir wissen nicht, was Gott will, ob er die einen verschließt und die anderen ihnen vergibt, ob er die einen zur Hölle leitet oder ob er sie retten will. Dann aber kommt diese falsche Darstellung des Guten in Vers 11. Wahrlich, unter uns gibt es etliche, die von den Guten sind und andere, die dies nicht sind. Wir waren schon immer in die verschiedensten Richtungen geteilt. Das Bekenntnis im Koran heißt also, Satan ist ein zerteiltes Haus, wo einer gegen den anderen streitet und jeder denkt, er sei der Gute und die anderen die Schlechten. Wir meinten, wir könnten Allah auf der Erde nie schwächen und könnten ihm nie entfliehen. Das war eine der Aussagen. Dann Vers 13, wahrlich, als wir die Botschaft hörten, glaubten wir an sie, an den Koran. Wer an seinen Herrn glaubt, fürchtet nichts Niedriges und keinen überheblichen Leichtsinn. Dasselbe Wort ist im Blick auf die Geburt Christi gebracht worden. Wer an seinen Herrn glaubt, fürchtet nichts Niedriges, dass Gott einen Sohn haben könnte, und bekennt keinen überheblichen Leichtsinn. Wahrlich, einige von uns sind Muslims. Das ist einer der eigenartigsten Sätze, dass Dämonen sagen, sie seien Muslims, an diesen Allah ausgeliefert. Und einige von uns sind Ungerechte, die diesen Glauben nicht auf einmal, sondern nur in Raten bereit sind zu sagen. Deshalb, wer Muslim geworden ist, der ist zur Vernunft gekommen, er ist wahrhaft frei geworden. Aber die Ungerechten, die glauben, dass Gott einen Sohn hat, die sind das Brennholz der Hölle. 46, 29 bis 32 sagt nun in besonderer Weise, dass die Dämonen die Ausbreitung des Islams unterstützten, speziell als die Türe in Mekka zuging und Mohammed in der Verzweiflung war, da sagten sie zunächst, seid still, Vers 29, und als sie dann die Vorlesung gehört und auswendig gelernt hatten, kehrten sie zu ihrem Volk als Warnende zurück. Die Auffassung war, dass jeder Geist, jeder Dämon, jeder Dschinn einen Raum hatte und ein Gott eines Bezirkes war. Sie kehrten in diesem Falle nach Medina zurück und sagten, unser Volk, wir haben die Rezitation eines Buches gehört, das nach Mose herabgesandt worden ist und bestätigt, was er in Händen hatte, es leitet zum Recht und auf den rechten Weg. Unser Volk, antwortet Mohammed dem Rufer Gottes und glaubt an ihn, dann vergibt er euch, nicht alles, aber vergibt er euch etwas von euren Sünden und beschützt euch vor schmerzhafter Pein. Wer aber dem Rufe Allahs nicht antwortet, der wird keinen Retter auf Erden und im Jenseits finden. Und die Nichtglaubenden befinden sich im offensichtlichen Irrtum. Das stellt der Koran als Rede der Dämonen dar, als Beeinflussung der Dämonen. Mit anderen Worten, nachdem Mohammed dort in der Wüste die Begegnung mit den Dämonen hatte, hat sich tatsächlich ereignet, dass aus Medina etliche Heiden glaubten. Und innerhalb von 2 Jahren gab es in Medina etwa 80 Personen, die Moslems geworden waren, bevor Mohammed nach Medina kam, als Auslegung dieses Textes, dass die Geister diese Heiden beeinflussten, an den Koran und Islam zu glauben. Der Koran nimmt also in Anspruch, mit Hilfe von Dschinn den Koran auszubreiten. Wir wollen diesen Einschub abschließen und sagen, hier zeigt sich innerhalb des Korans, wie Muslims mit der Realität der Geister rechnen, mit den Geistern in Verbindung stehen, eine Predigt der Geister im Koran aufgenommen wurde und als göttliches Wort diktiert wurde, das also zwischen dem Diktat Allahs und der Rede der Geister kein Unterschied besteht, dass sie in der Ablehnung des Sohnes Gottes kulminiert und sie bekennen, dass sie vom Himmel ausgeschlossen sind. Wer über diese Texte nachdenkt, wird unglaubliche Tiefen erfahren und begreifen, wie der Koran diese Aussagen inkorporiert hat und als Einheit mit dem koranischen Geist versteht. Das bringt uns zu dem nächsten Punkt, den wir schon im Leben Mohammeds behandelt haben, dass Mohammed der Bevölkerung als ein Besessener erschien, als ein Zauberer bekannt wurde, als ein Verhexter. Wir haben Ihnen die Koranstellen alle mitgeteilt. Das bedeutet, dass Mohammed Verbalinspirationen bekam und Visionen hatte, ein Medium war. Wir bekennen, dass der Gott, der im Islam redet, nicht der Heilige Geist ist. Wir können nicht sagen, dass Muslims und Christen an den gleichen Gott glauben, und es sich dabei nur um verschiedene Namen und Erkenntnisweisen handelt, sondern bekennen, dass es 2 verschiedene Geister sind, die im Evangelium und im Koran reden. Wie ich schon einmal sagte, wird der Vater Jesu Christi nicht 600 Jahre nach der Geburt seines Sohnes den Engel Gabriel in die Wüste schicken und Mohammed beweisen, dass er Gott keinen Sohn habe. Das war nicht der Engel Gabriel. Und im gleichen Sinne wird nicht Gott den Heiligen Geist zu Mohammed schicken und ihm beweisen, dass sein Sohn nicht am Kreuz gestorben sei, wenn der Sohn Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes die Welt mit Gott versöhnte, wie uns das der Hebräerbrief sagte. Deshalb bekennen wir, dass der Geist und Gott im Islam ein antichristlicher Geist ist, der nicht die Liebe und nicht die Wahrheit, der nicht die Heiligkeit und nicht die Güte des wahrhaftigen Gottes beinhaltet. Der Gott im Islam ist ein Dämon, der sich den Namen Gottes vorgebunden hat als Maske und in einer großen Religiosität und einer tiefen Religiosität die Millionen Muslims gebunden hat, aber fernhält vom Heil in Christus und alle Muslims gegen Christus impft. Mir wurde besonders deutlich an einer Sure, wir werden noch in anderem Zusammenhang darauf kommen, wie dieser Geist durch Mohammed redet, als es einmal um die Dreieinigkeit geht. Da heißt es, Gott schlage sie tot. Gott selber schlage sie tot, die bekennen, dass es eine Dreieinigkeit gibt. Dieser Geist ist ein tötender Geist, nicht nur ein Lügengeist, sondern der Mörder von Anfang, der gegen Gott kämpft. Wie sieht nun die Praxis im Islam aus? Islam heißt Auslieferung. Auslieferung an Allah. Und der Muslim meint und beabsichtigt, sich an den wahren Gott auszuliefern. In Wirklichkeit aber liefert er sich an einen Ungeist aus und hat diese Auslieferung in 5 verschiedenen Formen liturgisch geordnet. Das Zeugnis des Moslems, sein Gebet, das Fasten, das Opfer und die Pilgerfahrt sind nichts anderes als die liturgisch geordnete Form der Auslieferung des Moslems an diesen Ungeist Allah. Im Zeugnis sagt er, es gibt keinen Gott außer Allah, Mohammed ist sein Prophet. Damit sagt er, dass Christus kein Gott ist und der Heilige Geist kein Gott ist, sondern nur Allah in der Form existiert, wie Mohammed ihn bekennt. Das ist das Dogma und die Basis des Islams. Wer das spricht, ist Moslem. Wer das nicht spricht, wird nach islamischem Verständnis verdammt. Im Gebet des Moslems, und es lohnt sich, das Gebet des Moslems zu studieren, liefert sich der Moslem 5-mal am Tage bis 100-mal verbal an diesen Allah aus, verherrlicht ihn als den einzigen und großen Gott und hat hier die täglich praktizierte Form und Hingabe der Auslieferung und Bindung an Allah. Besonders die Form der Niederwerfung zeigt uns, dass der Muslim bekennt, Allah, ich liege vor dir wie ein Sklave, setze deinen Fuß in meinen Nacken, ich bin dein Eigentum, du kannst mit mir machen, was du willst. Es ist eine innere Bindung des Muslims an diesen Allah da, der in Tiefen hineinführt, die der normale Europäer mit seinem Rationalismus noch nie erreicht hat. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal fastete. Jesus sagte nicht umsonst, diese Art fährt nicht aus, denn durch Fasten und Beten. Wer fastet, bekommt eine Form des Gebetes, die in eine andere Dimension hineinreicht. Das Gebet wird viel intensiver und wird viel konzentrierter. Wenn die Moslems einen Monat lang tagsüber fasten, um sich Allah zuzuwenden, ist das eine nicht rationale, sondern existenzielle Form der Auslieferung an ihren Gott und Geist. Sie wissen oft nicht einmal, warum sie fasten, wenn man sie fragt, wozu fastest du denn? Weil Allah es gewollt hat. Es ist ein Gehorsamsakt gegenüber Allah. Dann das Zakat, die Pflichtsteuer ist eine der Formen, die die Hingabe an Gott in besonderer Weise zeigen. Worte sind billig, aber ein Ganzopfer ist schwer. Nur wenige sind bereit, sich von ihrem Geld zu trennen, weil sie sich darauf verlassen. Wer einmal angefangen hat, wirklich zu opfern und nicht nur ein Bakschisch Gott zu geben, der wird begreifen, was das Opfer im Islam bedeutet, nämlich den Ganzheitsglauben an Allah, dass er versorgt und belohnt. Vollends haben wir gehört, was der Hajj bedeutet, diese Ausrufung, nämlich Labaik, Allahumma Labaik, bedeutet, wie eine Sklave in einem Markt hinter dem Vorhang steht und wartet, bis die Frau und Herrin ruft und dann zur Verfügung steht, so ruft der Muslim, ich stehe dir zur Verfügung, liefere mich bedingungslos aus, umzirkle den schwarzen Stein, damit die Strahlung aus dem Stein nicht verloren gehe, sondern in uns allen als Gemeinschaft aufgenommen werden. Deshalb diese siebenmalige Umkreisung, sodass die Menschen, die vom Hasch kommen, andere sind, als sie es waren, wenn sie hingingen. Ich habe oft die Busse gesehen, die nach Mekka fuhren, mit Klatschen und Freuden und Trommeln und aller möglichen Freudenlärm sind sie hingegangen. Und wenn ich sie sah, wann sie zurückkamen, waren die Gesichter wie Masken starr und steif. Ich entsinne mich eines Briefes aus Mekka von gläubigen Brüdern der Saudi-Arabier, die dort wohnen, die schrieben, wir brauchen eure Fürbitte zur Zeit des Haschs in besonderer Weise. Wir, die wir in Mekka leben, meinen manchmal, die Teufel würden materialisiert in den Straßen herumlaufen. Man kann direkt die Macht Satans fühlen. Das habe nicht ich gesagt, sondern die Gläubigen, die dort in der Macht drin leben. So möchte ich sagen, dass die fünf Säulen des Islams in Wirklichkeit eine Unterstützung sind, die den Muslim an seine Religion, an seinen Gott, an seinen Geist binden, ausliefern und mit ihm aufs Innigste zusammenknüpfen. Da aber dieser Gott nicht der wahre Gott ist und da dieser Geist nicht der heilige Geist ist, erkennen wir, dass die Anbindung des Muslims an den Ungeist liturgisch geregelt und geordnet ist. Zum Schluss einige bescheidene Worte zur Frage der Lösung aus diesen Bindungen. Ich entsinne mich einmal zu einem Mörder gerufen worden zu sein, der seine Frau umgebracht hatte und die Frau ging ihm nach im Traum, der hatte keine Ruhe mehr, der war voller Verzweiflung, der war bereit alles zu tun und alles zu glauben, bloß um zur Ruhe zu kommen. Ich brauchte gar nicht lange von Sünde reden. Er hat gesagt, ja, ich bin ein Mörder, ich bekenne, ich habe alles getan, was verboten ist, ich muss getötet werden, ich komme nicht mehr zur Ruhe, aber man tötet mich nicht, sondern man plagt mich bei Nacht. Wolf sagte, ja gut, ihr kann geholfen werden und habe ihm das Geheimnis des Blutes Christi erklärt. Er hat es aufgesogen wie ein trockener Schwamm und sagte, sprich doch ein Übergabe- und ein Lösegebet. Er hat gesagt, ich habe noch nie gebetet, ich weiß nicht, wie man betet. Wir sind niedergekniet, ich habe vorgesprochen, er hat vorgesprochen, nachgesprochen. Und als wir aufstanden, sagte er, La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Der Geist in ihm hat alles durchgestrichen, was er intellektuell angenommen hatte. Er hat also das gewollt, er hat das gesprochen, aber er hat sich nicht gelöst von diesem Geist im Islam. Der hat das im Bekenntnis alles ausgesprochen. Dann hatte ich begriffen, was Besessenheit hieß. Ich möchte sagen, man erkennt die Bindungen und die Besessenheit an der Unruhe der Besessenen. Sie werden hin und her getrieben. Sie kommen nicht zur Ruhe. Sie wollen zuhören und können nicht. Sie haben Angst vor der Stille. Manche werden zu Boden geworfen. Sie wollen in der Bibel lesen, aber sie lesen nicht. Wie eine Flasche, die voll ist, da geht nichts rein. Sie interessieren sich für Satan mehr als für Christus. Es geht nur eines, dass einer, der erkannt hat, dass er mit Geistern in Verbindung stand oder gebunden ist von den Eltern oder von Vorfahren her, dass er ein bewusstes Absagegebet spricht und sich vom Islam lossagt und sich ganz in die Hände des Retters Jesus Christus gibt. Es muss an einem Punkt zum Absagegebet kommen, dass eine völlige Lösung geschieht. Bewusst oder unbewusst. Ich habe mir sagen lassen von einem begabten Seelsorger in Nordafrika, dass frühzeitiges Bibellesen im Gespräch mit den Konvertiten die einzige Möglichkeit ist, dass es zu einer systematischen Lösung kommt. Er sagte, wenn ein Muslim an Christus Interesse zeigt, dann muss man ihn ins Wort Gottes hineinführen und nicht mit ihm über den Koran diskutieren. Nur die Kraft des Wortes Gottes macht ihn rein, wie Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ein frühzeitiges und regelmäßiges Bibellesen ist die einzige Möglichkeit nach einem Übergabe- und Absagegebet, dass ein Mensch rein wird und ein neuer Geist in ihn hineinkommt. Und das Letzte, es geht um eine Trennung von dem alten Geist und der alten Kultur. Er muss sich lösen von dem Vergifteten und es nicht am laufenden Bande im Munde und im Herzen führen. Es geht darum, dass er sich ganz an Jesus hingibt oder ihr könnt ihm nicht helfen. Wenn Paulus sagte, Christus ist mein Leben, dann sagte er damit, ich habe nichts mehr anderes auf der Welt als nur Jesus. Ich habe alles andere für Kot geachtet. Er ist mein einziger Schutz. Mein einziger Vollmacht, ich habe Jesus angezogen, wie man einen Mantel anzieht. Nicht lebe ich, sondern Jesus lebt in mir. Ich bin in Jesus und Jesus ist in mir. Sonst wäre er von all diesen Mächten zerrissen worden. Genauso ist es mit jedem, der bewusst im Islam gelebt hat. Er muss sich scheiden lassen von den Mächten und ganz und alleine in Jesus seine Zuflucht finden. Und dann wird er sehen, dass er recht frei wird. Nicht umsonst hat uns Jesus im Vater unser gelehrt zu beten und erlöse uns von Satan. Wir beten das meistens und denken gar nicht, was wir beten. Und rette uns von dem Bösen. Das ist das Gebet der Wiedergeborenen und Geheiligten. Die können sich nicht vor Satan retten, das ist Nonsens. Keiner von uns ist schlau genug, keiner von uns hat Vollmacht genug, keiner von uns ist intelligent genug, um sich von Satan zu bewahren. Wir brauchen das Gebet, dass wir sagen, und erlöse uns, rette uns, bewahre uns vor dem Bösen. Die Demut Luthers, der das täglich betete, dass der böse Feind keine Macht an mir finde, braucht der Missionar und der Konvertit täglich, dass der böse Feind aber auch nur wirklich keine Macht an ihn finde. Wir haben zu Anfang das Lied gesungen, ein feste Burg ist unser Gott. Ich habe es mit Absicht singen lassen. Eine andere Antwort habe ich nicht, als dass wir in Gott geborgen sind und dann allerdings eine Gelassenheit haben können, die über den Dingen steht. Nicht, weil wir über den Dingen stehen, sondern weil wir in Christus sind. Wissen Sie, wie oft das im Neuen Testament steht, dass wir in Christus sind? Über 180 Mal. Sie müssten einmal ein Bibelstudium anfangen und diese 180 Stellen studieren, wo es heißt, in Christus sein. Es steht nur 27 Mal, dass Christus in uns ist. Aber 180 Mal, dass wir in ihm sind, das ist viel wichtiger. Das heißt, dass wir in einer Welt voller Dämonen eine völlige Geborgenheit haben und der böse Feind keine Macht an uns findet. Aber da müssen wir mitziehen und beten und erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.